Herzlich willkommen zu Notsan Unplugged.
Wir nehmen euch mit zwischen Rettungsdienst, Erste Hilfe und Alltag.
112% echt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Notsan Unplugged.
Hallöchen.
Und heute befassen wir uns mit dem Thema Reanimation, die Wiederbelebung.
Genau, passend zur Wiederbelebungswoche dachten wir, wir greifen das Thema auch nochmal im Podcast auf. Ihr habt auf Instagram vielleicht schon unser Video dazu gesehen. Eine kurze Anleitung, wie funktioniert was, aber auch hier wollen wir kurz drüber sprechen.
Ja.
Ich finde es übrigens richtig cool, dass es die Woche so viel thematisiert wird und so viele Leute was dazu machen auf Instagram, dass es mal wirklich
überall
besser wird, so ja. Die Statistiken.
Ich habe ganz viele Beiträge im ganzen Social Media auch gesehen im Internet.
Genau. Prüfen, rufen, drücken. Das ist der Ablauf einer Wiederbelebung. Erst kontrollieren wir das Bewusstsein. Wir schütteln die Person und sprechen sie laut an. Reagiert sie nicht, müssen wir eine Atemkontrolle durchführen. Dafür entkleiden wir den Oberkörper, dass wir besser sehen, ob jemand atmet, überstrecken den Kopf, gehen mit dem Ohr über den Mund der Person und hören, ob sie noch schnauft. Das Ganze bitte circa 10 Sekunden kontrollieren. Sollte die Person noch atmen, müssen wir sie jetzt in die stabilen Seitenlage bringen. Sollte die Person nicht mehr atmen, müssen wir sie wiederbeleben. Spätestens jetzt müssen wir den Notruf wählen. Wählt die 112, legt euch das Handy auf Lautsprecher neben euch, so könnt ihr jederzeit mit der Leitstelle sprechen. Sucht euch das untere Drittel des Brustbeins auf der Mitte der Mamillarlinie, also der Brustwarzenlinie, raus. Streckt eure Arme ganz durch und kniet euch neben die Person hin. Legt die Hände übereinander auf den Druckpunkt und drückt dort 5 bis 6 cm tief. Achtet auf eine ausreichende Entlastung, sodass sich das Herz komplett mit Blut füllen kann und wir mit dem nächsten Druck das Blut weitergeben können. Das Ganze macht ihr in einer Frequenz von 100 bis 120. Orientiert euch an Songs wie Stayin' Alive von den Bee Gees oder Daisies von Justin Bieber. Das Ganze müsst ihr 30 Mal machen und dann 2-mal beatmen, immer im Wechsel. Die Beatmung macht ihr folgendermaßen. Ihr überstreckt den Kopf, haltet die Nase dabei zu, also die von der Person, die vor euch liegt, und pustet 2-mal in den Mund. Das Ganze immer im Wechsel. 30 Mal drücken, 2-mal beatmen. Wichtig hierbei ist auch die sogenannte No-Flow-Time, das heißt die Zeit, in der nicht gedrückt wird, soll gering wie möglich gehalten werden. Solltet ihr zu zweit sein, könnt ihr euch auch ein Defi dazu holen, falls einer in der Nähe ist.
Wichtig ist, dass der AED, der automatisierte externe Defibrillator, nur zum Einsatz kommt, wenn ihr mindestens zu zweit seid. Die zweite Person holt den AED und klebt diese Klebepatches auf den Patienten drauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der AED ist nur ein Add-on. Er ist nicht ein Muss, wenn ihr allein seid, bei jeder Reanimation.
Aber warte mal, was ist denn eine AED überhaupt?
Eine AED, dieser automatisierte externe Defibrillator, hat zwei Klebepatches. Die werden auf der Oberkörper draufgeklebt. Einmal auf der rechte Schlüsselbeinbereich von der Person, einmal auf der linken Seite vom Brustkorb, sodass der Strom direkt ins Herz fließen kann. Der AED selbst macht eine Analysephase, in der der AED dann entscheidet, ob ein Herzrhythmus vorliegt, der defibrilliert werden muss, das heißt ein Stromstoß abgegeben werden muss, oder nicht. Sollte ein Stromstoß abgegeben werden müssen, dann sagt es der AED, der leitet auch durch die ganze Reanimation hindurch. Und der Stromstoß muss je nach Ausstattung des Modells manuell abgegeben werden.
Ja, und wenn ich jetzt einen Stromstoß abgebe, obwohl keiner erforderlich gewesen wäre?
Das kann nicht sein. Das Gerät sagt euch immer, wann ein Stromstoß erforderlich ist oder nicht. Wichtig aber dabei ist, dass während der Analyse und während des Abgeben vom Stromstoß keine Person selbst an diesem Betroffenen dran fasst oder dran kniet oder sonst irgendwas. Da kann die Analysephase kann verändert werden, beziehungsweise kann auch eventuell verfälscht werden. Und sollte ein Stromstoß abgegeben werden und es ist jemand andere Person dran, tut es definitiv ganz, ganz weh.
Dann bitzelt's kurz.
Dann bitzelt's kurz, ja.
Das heißt, ich schalte das Gerät an und dann ist es idiotensicher. Ich muss nicht mehr nachdenken, oder
Nee,
was?
eigentlich ist Idiot sicher. Das heißt, der leitet dich durch die ganze Reanimation. Das sagt dir, wie du Atemkontrolle durchführst, wo du die Klebeelektrode hinklebst, wie du auf den Brustkorb drückst, wie du den Druckpunkt findest, in welcher Frequenz. Er gibt dir einen Ton vor. Der macht alles.
Easy.
Ja, und wichtig ist, ihr braucht nur keine Angst haben vor dem Gerät, weil das Gerät entscheidet selbst, ob ein Stromstoß vonnöten ist oder nicht. Und ihr könnt keine Auslöse, wenn es der Patient nicht braucht.
Das heißt, ihr könnt nichts falsch machen. Ihr müsst handeln. Das ist das Wichtigste. Traut euch. Und wie oft kommt eigentlich so ein Herz-Kreislauf-Stillstand vor?
Ich kann dir aus dem Deutschen Reanimationsregister, aus dem Jahresbericht 2024, kann ich ein paar Zahlen nennen. Deutschlandweit waren es 2024 27.009 Wiederbelebungen, die in dem Register gelistet wurden.
Oh.
Ja, das ist ziemlich viel. Das durchschnittliche Alter davon waren 69,5 Jahre. Und zwar zwei Drittel waren Männer und ein Drittel waren Frauen davon.
Sehr relativ jung.
Das ist relativ jung, ja. Umso erschreckender, warum wir das ja auch alles machen mit dem Podcast, mit unserer Firma. Leider haben nur 55,4% der Betroffenen die Wiederbelebung durch Ersthelfer erfahren.
Das ist wenig.
Das ist ziemlich wenig, ja. In den ganzen skandinavischen Ländern, in den nördlichen Ländern ist es alles ein bisschen strukturierter, alles ein bisschen besser organisiert.
Von Kind auf lernen die das auch.
Genau, du lernst es auch in der Schule und so, das sind so Kurse auch wichtiger und öfter. Und das sind die Zahlen viel, viel besser. Und zu den 55,4% kommen, ach erschreckenderweise, leider nur 7,1% dazu, die durch First Responder, also Helfer vor Ort von Feuerwehr oder Hilfsorganisationen, reanimiert werden. Das heißt, auf eine Zahl kommen wir nur von 62,5%. Das ist ein bisschen über der Hälfte.
Ja, das heißt, ihr hört auch schon raus, wenn ihr nicht anfangt mit der Rettungskette, also wenn ihr nicht wiederbelebt, dann können wir so viel Fachliteratur lesen den ganzen Tag. Es bringt einfach nichts. Der Patient wird kein gutes Outcome haben.
Genau, du kannst das beste Rettungsteam kommen auf der ganzen Welt, die beste studierte Ärzte, aber es wird leider einfach nichts mehr bringen.
Aber warum machen die Leute da nichts? Was sind eigentlich die größten Ängste von Ersthelfern? Und das besprechen wir auch immer wieder in Kursen.
Die größten Ängste sind, weil es ein Angehöriger ist, dass man dem vielleicht weh macht und deswegen ja auch nicht tief genug drückt.
Ja, auch bei Fremden würde ich sagen,
Ach,
oder?
bei Fremden, weil man einfach auch so gewisse Hemmung hat, es auch einfach zu machen, weil man wird ja die Person, den Betroffenen auch definitiv verletzt. Es werden definitiv Rippenbrecher, das spürt man, das hört man auch. Aber das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es eine gute Wiederbelebung ist.
Genau, also lieber ein Rippenbruch, der verheilt definitiv, als ein irreversibler Hirnschaden oder der Tod.
Ja, genau. Vielleicht ist man komplett tot und das ist halt auch der zweite Punkt mit den Rippenbrecher. Das ist bei ganz, ganz vielen Leuten ist das Sache ganz große Angst, dass sie wirklich auch so rippbrechende Leute verletzen.
Genau, wir sagen auch immer in den Kursen, also wenn ihr euch nicht sicher seid, oh, habe ich jetzt schon bis 30 gezählt oder oh, mache ich da jetzt was falsch? Macht euch mal bitte nicht so verrückt, nehmt mal ein bisschen Druck raus. Wichtig ist, dass ihr drückt. Wichtig ist, dass ihr auch gut beatmet. Und selbst wenn ihr euch mal nicht zutraut zu beatmen, weil ihr die Person nicht kennt oder euch ekelt, dann drückt ihr halt nur. Perfekt ist es natürlich zu drücken und zu beatmen. Aber auch wenn ihr jetzt nicht wisst, oh, war ich jetzt schon bei 30, bin ich jetzt schon bei 40, ja, dann beatmet ihr halt zweimal und dann steigt ihr wieder ein von vorne. Immer mit der Ruhe.
Hinsichtlich der Orte von so Kreislaufstillständen. Das sagen sie auch in meinen Kursen. Meistens passiert es zu Hause oder passiert in der Freizeit auf der Arbeit. Tatsächlich wurden 2024 68% der Reanimationen in der Wohnung durchgeführt, bei den Leuten zu Hause selbst.
So, das Szenario kennen wir ja auch eigentlich. Das Typische ist
Das ist
eigentlich
das
zu Hause.
Klassische, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man seine eigene Angehörige auch einfach hilft. Es waren in der Öffentlichkeit nur 15% und andere Einsatzorte waren jetzt hier auch mit 15% da, gell? Und beobachtet waren insgesamt bloß 57% aller Herz-Kreislauf-Stillstände. Davon waren alle schon 13% durch den Rettungsdienst und durch die Ersthelfer nur 43%. Das heißt, eine ganz große Zahl wird eigentlich auch direkt gar nicht gefunden, während da was passiert.
Falls ihr euch unsicher seid, habe ich ja vorhin schon erwähnt, man kann immer das Telefon auf Lautsprecher nebenan legen. Das heißt, man direkten Kontakt zum Leitstellendisponenten. Und dieser wird euch helfen.
Genau, das ist 2024 laut der Jahresstatistik auch 40,4 Mal passiert, dass der Disponent quasi eine Reanimationsanleitung schon am Telefon gegeben hat.
Ich habe es auch zweimal mitbekommen auf der Leitstelle, als ich dort hospitiert habe.
Ich auch genau zweimal, ja. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der Rettungswagen in dieser Statistik im Schnitt 6 Minuten und 19 Sekunden gebraucht hat bis zur Einsatzstelle, es ist ja auch schon eine wichtige Zeit, ne? Wir sprechen ja ab 7 Minuten von kompletter Hirntod. Und bei 6 Minuten 19 wird wahrscheinlich im Kopf nicht mehr so viel dann da sein, wenn jetzt der Rettungsdienst allein reanimiert, ne?
Ja. Was sind so die typischen Ursachen für so einen Herz-Kreislauf-Stillstand? Falle ich einfach um und bin tot?
Ja, so ungefähr könnte es laufen. Also tatsächlich waren 55% der Ursache vom Herz ausgehend. Also kardiale die Ursache, dass man irgendwie einen Herzinfarkt hat oder irgendwas anderes am Herz war. Vielleicht auch ein plötzlicher Herztod, das kann natürlich auch sein. Von der Atmung her, respiratorisch, welcher Sauerstoffmangel, waren es 16%. Und so Sache wie nach einem Unfall oder so mit 3% oder beinahe Ertrinken 0,4% sind eigentlich ganz gering.
Wie ist denn dann meine Chance, das überhaupt zu überleben?
Deine Chance, es zu überleben, ist jetzt, ja, also in dem Bericht gab es insgesamt ca. 43% an Betroffene, die selbst wieder einen spontanen Herz-Kreislauf hatten. Und von den 43% hatten es nur noch 34 bei der Übergabe im Krankenhaus. Also schon 9% weniger. 24 Stunden nach diesem Ereignis haben es leider bloß 21% geschafft. Und lebend entlassen wurden bloß 11% von den ganzen Betroffenen.
Okay, also ich nehme mit, es ist eh schon kritisch, das überhaupt zu überleben.
Ja.
Das heißt, wenn jetzt aber auch nahezu alle mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand direkt reanimiert werden würden, hätten wir viel mehr Chancen.
Mit Sicherheit würden mir die prozentuale Überlebenschance von der ganzen Betroffenen massiv heben, definitiv, ja. Was macht jetzt der Rettungsdienst, wenn der zu der betroffenen Person vor Ort dazukommt?
Ja, also wir kommen hin und dann sagen wir dem, der drückt, erstmal halt, weiter drücken, bitte nicht aufhören. Weil oft ist so, dass die Ersthelfer dann einfach direkt wegrennen, um uns Platz zu machen, was ja auch instinktiv gut ist. Aber oft nutzen wir das auch, wenn wir sehen, die Reanimation läuft gut, um uns erstmal kurz zu sortieren, Taschen zu richten.
Das
Und
passiert ganz oft, gell?
genau, und dann sagen wir, okay, und jetzt lösen wir dich ab. Deswegen einfach drücken und kurz fragen. Soll ich aufhören oder nicht? Das ist immer gut. Dann geht der Notfallsanitäter an den Kopf und macht die Beatmung klar, richtet den Sauerstoff, Maskenbeutelbeatmung erstmal, dann intubieren wir, also ein supraglottischer Atemweg, im Verlauf dann auch endotracheale Atemweg. Also eine Intubation wird gemacht mit Narkose.
Das heißt ganz banal, es wird einfach ein Schlauch in den Hals gelegt.
Ganz banal, ja. Wir übernehmen die Atmung quasi von dem Patienten, ohne Mund-zu-Mund zu beatmen.
Genau, einfach um das Risiko, dass Mare-Inhalt hochlaufen kann, in die Lunge gelangen kann, um das einfach zu minimieren.
Genau. Unsere Absaugpumpe steht auch immer neben uns am Kopf, dass falls irgendwas hochläuft während dem Prozess, dass wir das auch direkt absaugen können. Dann muss natürlich ein intravenöser Zugang gelegt werden, eventuell auch intraossär. Das heißt, wir bohren dann in den Knochen.
Okay, und was heißt intravenös?
Ach so, intravenös heißt, wir punktieren quasi die Vene, um dort Medikamente zu applizieren und die gehen dann quasi auf direktem Weg Richtung Herz und werden dann im Körper verteilt.
Okay, und warum bohrt man dann in den Knochen? Warum macht man das?
Also falls wir keinen intravenösen Zugang bekommen, weil einfach die Venenverhältnisse schlecht sind oder es einfach nicht funktionieren will, dann müssen wir eben uns entscheiden innerhalb 120 Sekunden oder zwei frustrane Versuche, dass wir in den Knochen bohren, um eben so übers Knochenmark die Medikamente zu applizieren.
Da läuft ja auch ganz veräscheltes großes Gefäßnetz, auch im Knochen, der ist auch stark durchblutet. Und dadurch können wir dann auch die Medikamente auch so ins Blut bringen. Dauert halt ein
Genau.
bisschen länger.
Aber welche Medikamente?
Er bekommt Adrenalin und Amiodaron. Adrenalin ist so körpereigenes Hormon. Und Amiodaron ist so Medikamente, können wir den Herzrhythmus, der so ein bisschen wirr ist, der so ein bisschen
Wir.
unkoordiniert ist, können wir versuchen, wieder nach unten zu setzen, wieder zu normalisieren.
Runtergebrochen, ja. Also, wenn euch sowas interessiert, wie wirken unsere Medikamente, die wir spritzen, zu welchem Notfall, schreibt uns das gerne. Dazu können wir dann eine extra Folge machen. Aber das wäre jetzt zu viel des Guten. Dann machen wir natürlich auch noch ein EKG, machen eine Kapnographie, um die Ausatemluft eben auch zu messen.
Was messen wir da?
Die Kapnographie gibt uns einfach einen Hinweis darauf, wie gut der Zellstoffwechsel im Körper noch funktioniert. Wir haben quasi noch einen Defibrillator dabei. Da machen wir alle 2 Minuten Analyse und entscheiden dann, ob geschockt werden muss oder nicht. Das heißt, ob Strom abgegeben wird oder nicht. Das Ganze wird nicht wie beim AED automatisiert kontrolliert, sondern das entscheiden wir dann selbst, indem wir einfach das EKG auswerten.
Genau, wichtig aber zur Sache, das haben wir vorhin, glaube ich, vergessen. Alle 2 Minuten sollte man einen Helferwechsel durchführen. Das ist immer die Analysephase vom AED, so wie wir im Rettungsdienst schon machen, eine Analysephase. Soll man alle 2 Minuten hier der Helferwechsel einfach durchführen. Der Helferwechsel, der am Brustkorb ist und drückt.
Genau, weil nach 2 Minuten verlieren wir unsere Kraft. Und auch jeder Rettungsrambo, der sagt, ah, ich kann noch und so. Nein, es gibt Studien dazu, die zeigen, die Herzdruckmassage beginnt einfach schlechter zu werden.
Genau, und so als kleiner Anhaltspunkt, 2 Minuten sind ungefähr, dass man das 30 Mal drücke, 2 Mal beatmen, 5 Mal macht. Da kommen wir ungefähr bei 2 Minuten raus. Natürlich immer ein bisschen plus minus.
Genau, in unseren Kursen trainieren wir den Wechsel auch gerne mit euch. Generell finde ich es immer lustig, wie die Leute dann auf einmal ins Schwitzen kommen, ne? Und sagen, alter Vater, ist das anstrengend.
Ja, weil viele halt auch einfach denken, so wie aus ihren vergangenen Erste-Hilfe-Kurse, ah ja, ich drücke 5 Mal oder 30 Mal und dann war's das. Und bei uns drücken sie halt länger, mindestens 2 Minuten jeder.
Ja, also ein Zyklus wird auf jeden Fall gedrückt und dann besprechen wir es, genau.
Genau, und danach machen wir ja auch noch mal Training mit dem AED. Das haben ja auch schon ganz viel gar nicht gemacht gehabt. Und dann merken sie, dass es doch ein bisschen mehr ist und die Zeit dann doch ein bisschen lang ist, bis der Rettungswagen kommt. Aber was jeder sagt, ach, es bringt nur was.
Und hast du irgendeine verrückte Rettungsdienst-Reanimationsgeschichte auf Lager?
Ich habe tolle Reanimationsgeschichte auf Lager. Ich habe in meinem Rettungssanitäterpraktikum, hatte ich zusammen mit meinem Kollegen in dem Ort von der Rettungswach-Reanimation im häuslichen Umfeld, es war ein Herr. Und das hat auch alles geklappt. Wir hatten danach wieder gekriegt. Er hat wieder einen eigenen Kreislauf gehabt, sogar schon ein bisschen Notarzt kam. Und ein paar Wochen später, als ich Krankenwache-Dienst hatte und eine Entlassung aus der Klinik fahre habe, fahre ich im Tragestuhl so über den Flur, wollte zu dem Patienten, der verlegt bzw. entlassen werden muss. Und dann ruft auf einmal Frau, guck mal Schatz, das ist dein Lebensretter. Ich dachte, jetzt ich oder was? War ja vor kurzer Zeit auch noch Praktikant. Ne? Und ach nur Rettungssanitäter, sage ich jetzt. Ach mo, ich war jetzt nicht der Große, ich sage, ich kann jetzt hier Leben retten. Und dann dachte ich, okay, ja gut, dann bin ich gucken gegangen. Und dann lag der tatsächlich wach ansprechbar in dem Bett, hat mir auch gezeigt, wie sehr er dankbar war, ach, dass er es geschafft hat, welche uns, dass er es überlebt hat.
Wie alt war der, wenn ich fragen darf?
Das weiß ich nicht. Ich würde mal behaupten, da war so um die 60 rum, plus minus. Mhm. Und er hat mir danach sein Brust gezeichnet, so, dass er die blaue Flecke gehabt hat und so, hat er einen Witz gemacht, dass ich das danach war. Es war schon, es war schon lustig, aber schön. Das war auch der Mensch dafür, mit dem wir auch so einen Spaß machen konnten. Da war sehr, sehr dankbar. Und es war für mich auch einer der tollsten Momente so im Rettungsdienst, weil das einfach mega schön war, dass einfach mal selbst das, was du gelernt hast, trainiert hast, dass es halt auch wirklich einen Erfolg hat, dass es wirklich jemandem auch was gebracht hat und wirklich ihr Leben hast retten können.
Ja, das ist echt cool.
Hattest du irgendwie sowas, eine Geschichte?
Ich habe so eine dubiose Geschichte.
Eine dubiose Geschichte.
Also ich war damals auch noch Rettungssanitäterin und bin mit einer Notfallsanitäterin gefahren. Und wenn sie das jetzt hört, weil ich weiß, dass sie unseren Podcast hört, dann wird sie mir safe schreiben.
Grüße gehen raus.
Genau, weil die Geschichte kennt sie zu 100% noch. Und zwar wurden wir alarmiert zum Krampfanfall in der Bar. Und das war aber Prio 7. Es war, glaube ich, Zustand nach Krampfanfall, also ohne Arzt.
Rettungswache mit Blaulicht, ohne Arzt.
Genau, haben wir in der letzten Folge erklärt. Und dann kommen wir da rein und ich bin vorgelaufen. Ich hatte jetzt noch nicht so die Blickdiagnose, ne? Pff, jo.
Das lernt man ja dann nachher später,
ja, ja,
ne?
Ja, genau. Und dann sehe ich da einen Typ sitzen, wird von allen Seiten festgehalten einfach. Er sitzt am Tisch, aber war augenscheinlich halt bewusstlos für mich.
In der Bar an so einem
Tisch. In der Bar an einem Tisch wurde er festgehalten von allen, also nicht auf den Boden gelegt, einfach im Sitzen festgehalten. Er saß da vor seinem Bier und ja, meine Kollegin, eine erfahrene, gute Kollegin, guckt ihn an. Der ist reanimationspflichtig, ab auf der Bord und ich gucke sie an. Hä? Wie hat die das jetzt gesehen? So? Und ich weiß noch, damals fand ich das so geil und habe auch immer gesagt, oh, diesen Blick dafür zu haben, wie kritisch und nicht kritisch jemand ist, das ist einfach mega, ja, wenn du es auf einen Blick sehen kannst. Und genau das lernst du ja dann eigentlich auch im Nutzern, das so zu unterscheiden, im First Look quasi.
Ja.
Ja, aber es war sehr dubios und haben wir den erstmal hingezogen und ziemlich alle waren betrunken dort und haben dann auch reanimiert. Und wir hatten ja keinen Notarzt.
Wir hatten keinen Notarzt.
Ja, wir waren ja alleine
alarmiert. Weil er allein alarmiert war. Mhm.
Dann haben wir zur Frau, die da stand, gesagt, ah ja, rufen Sie bitte mal einen Notarzt noch. Hä, wie jetzt? Und so, rufen Sie jetzt einfach nochmal die Nummer an, die Sie schon mal gewählt haben, sonst haben Sie nicht hinbekommen. Und dann mussten wir halt unser Diensthandy rauskramen und das selbst machen und so. Und alle haben geraucht außenrum und so. Es war einfach nur abnormal.
Mhm.
Ja. Eine dubiose Reanimationssituation, ja. Aber es ging dann auch noch alles gut und die Reanimation lief auch richtig gut. Also gut, ich arbeite auch sehr gerne mit der Kollegin. Jetzt leider nicht mehr. Aber liebe Grüße, wenn du das hörst. Ja, also ich hoffe, ihr konntet mitnehmen, dass das Wichtigste ist, euch zu trauen. Ihr könnt nichts falsch machen. Kein Rettungsdienst der Welt wird euch blöd anmachen oder ist böse, wenn ihr angefangen habt zu reanimieren. Wir sind euch super dankbar.
Ja, wichtig, denken immer an prüfen, rufen, drücken und holt euch, wenn Möglichkeit, vor allem jetzt auch in der Öffentlichkeit, einfach immer jemand dazu, der euch hilft oder vielleicht auch mehrere, das ist super.
Genau. Und frischt immer mal wieder euer Wissen auf, das schadet nie. Das bringt einfach Sicherheit und Ruhe in so eine Situation.
Macht's gut, tschüss.
Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns schon beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein
bei Notsan Unplugged.
Bis dann.
Tschüss.